Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen. Ich habe gestern Abend die Tagesschau geguckt und in den letzten Wochen hat ein Thema die Tagesschau dominiert, das Thema Flüchtlinge. Es klang im Eingangsgebet von Klaus schon an und gestern war es fast so, dass man vor dem Wetterbericht nur Berichte über Flüchtlinge gesehen und gehört hat. Tragisch, was sich dazu trägt. Flüchtlinge fliehen aus Bedrückungssituationen in ein Land, in diesem Fall nach Ungarn, müssen dort wieder fliehen, weil sie dort nicht aufgenommen werden sollen. Und Tausende von ihnen kommen nach Deutschland und werden jetzt in diesen Tagen verteilt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch wir viel mehr Flüchtlinge hierher bekommen, als bisher hier waren oder zumindest mehr. Wie gehen wir damit um? Ich möchte jetzt nicht sagen über die globale Flüchtlingspolitik, was man in den Ländern, aus denen geflohen wird, tun sollte. Rudi, vielleicht kannst du mal das erste Bild schon mal an die Wand werfen. Ein Screenshot von der Tagesschau online, wo dieses Thema wirklich in allen Kanälen drin ist. Flüchtlinge kommen hierher. Ich möchte nicht die direkte Parallele zu den Flüchtlingen, die damals nach Judäa geflohen sind, unter Nehemia dann die Stadtmauern aufgebaut haben, schlagen. Das wäre nicht der Vergleichspunkt. Aber Nehemia begegnet in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, Nehemia 5, einer Situation, wo Menschen Unrecht geschieht und sie zu ihm kommen. Und ich habe mich gefragt, wo passiert uns das heute, dass Menschen zu uns kommen und wir beobachten oder wir hören von Unrecht. Und da sind wir sehr schnell bei der Flüchtlingsthematik. Menschen, denen mit Ausländerfeindlichkeit, mit Fremdenhass begegnet wird. Menschen, die keine Mittel haben, sich selbst zu wehren. Menschen, die auf den Ämtern fast schon ignoriert werden oder wo man froh ist, wenn sie endlich wieder gehen. Menschen, denen tiefes Unrecht geschieht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und an dieser Stelle kann Nehemia für uns ein leuchtendes Vorbild werden. Damals war er für seine Volksgenossen ein leuchtendes Vorbild und ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Nehemia, ein leuchtendes Vorbild. Ich finde es toll, dass einige künstlerisch begabte Personen aus unserer Gemeinde sich dran gemacht haben, einige Szenen oder einige Aspekte aus dem Buch Nehemia in Bildform zu malen. Und ich habe mir mal dieses mittlere Bild rausgegriffen, habe es mal abfotografiert. Ihr seht es vorne an der Leinwand oder auf der Wand. Und dieses Bild möchte ich heute gerne so ein bisschen mit durch die Predigt nehmen. Ein Bild, das Nehemia darstellt, wie er um die noch nicht ganz fertige Stadtmauer oder wo noch Löcher drin sind, rumgeht. Hinten vermutlich die Spötter, die Leute, die dort vorher gewohnt haben, die ihn von der Arbeit abhalten wollen. Und Nehemia, wir haben es gerade gelesen, ich komme gleich noch mal näher drauf, wird Unrecht, ungerechtes Behandeln zugetragen. Nehemia hört zu und deswegen der erste Punkt ganz Ohr sein, der zweite Punkt kein Blatt vor den Mund nehmen und der dritte Punkt nicht die Hände in den Schoß legen. Das sind Aspekte, die wir hier von Nehemia lernen können und wo wir gucken können, wo sind Situationen in unserem Leben, wo wir Nehemia als leuchtendes Vorbild uns nehmen können. Der erste Punkt ganz Ohr sein. Es kommen Leute, die aus dem Ausland nach Judäa zurückgekommen sind und beschweren sich bei Nehemia, dass ihre eigenen Volksgenossen, also beide Gruppen waren Juden, die einen waren nur wohlhabender und die anderen waren ärmer bestückt. Und man kann sich vorstellen, weil die ja frisch in Judäa eingetroffen sind, dass die gar keine Zeit hatten, ihre Felder zu bestellen, dass da noch nicht so sehr viel Ernte drauf war. Und die jetzt unter Hungersnot litten. Und die auch Abgaben für den König zu geben hatten und nicht wussten, wie soll ich das bezahlen. Und sie sagen, wir mussten schon unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser an die Wohlhabenden verpfänden, um überhaupt Mittel zu haben, um etwas zu essen zu haben und auch Abgaben für den König machen zu können. Das war schon im alttestamentlichen Gesetz vorgesehen, dass man das machen konnte. Wenn man nicht in der Lage war, selber mit eigenen Mitteln zu bezahlen, dann konnte man das Land verpfänden. Und die Regel war eigentlich, dass man nach 6 Jahren das Land wieder zurückbekommt. Also was man als Preis gegeben hat, war eigentlich die Nutzung des Landes. Derjenige, der das Land bekommen hat, konnte das bebauen und konnte die Ernte dann für sich behalten. Aber das Land selber gehörte weiterhin der Person, die es als Pfand gegeben hatte. Die Idee dahinter war, Gott hat jedem Stamm, jeder Sippe, jeder Familie ein Stück Land zugesprochen, als die Israeliten in das verheißene Land eingewandert sind. Und das wurde als Erbbesitz gesehen. Ein Geschenk von Gott, das man nicht einfach so aus der Hand gab. Das war eine schwere Schuld, wenn man diesen Erbbesitz veräußerte, wenn man das weggab. Und in diesem Abschnitt wird deutlich, dass das scheinbar die Absicht war, dass dieses Land nie wieder zurückgegeben wurde. So mussten diese Leute ihr Land abgeben. Und sie sagen, wir haben sogar unsere Söhne und Töchter als Sklaven an die Wohlhabenden abgegeben. Auch das ist im Alten Testament geregelt. Man konnte entweder sich selbst oder Familienangehörige als Sklaven jemandem geben, dem man Geld schuldete. Und das war auch so geregelt, dass nach 6 Jahren dieser Sklavendienst beendet war, egal ob alles zurückgezahlt war oder nicht, und derjenige, der als Sklave gearbeitet hatte, der musste wie ein Tagelöhner behandelt werden. Also nicht unterdrückt oder wie wir es aus der noch gar nicht so lange hergewesenen Sklaverei kennen, sondern man versuchte die gut zu behandeln und auch da war die Arbeitskraft der Wert, der zur Bezahlung genutzt wurde. Und die blieben nicht dauerhaft Sklaven, es sei denn, sie entschieden sich selbst dafür, sondern im 7. Jahr durfte derjenige, der seine Arbeitskraft als Sklave jemandem gegeben hatte, durfte wieder sich aus diesem Sklavendienst zurückziehen. Alles gesetzlich geregelt im alttestamentlichen Gesetz. Hier scheint die Absicht gar nicht gewesen zu sein, die Söhne und Töchter wieder zurückzugeben, denn die Leute beschweren sich bei Nehemia und sagen, sogar unsere Töchter sind schon misshandelt worden, wir wissen nicht näher, was da passiert ist. Wir mussten unsere Söhne und Töchter als Sklaven abgeben und wir können nichts machen. Wir sind mittellos. Gott, wie er uns sich im Alten Testament vorstellt, ist ein Freund der Mittellosen, der Ausweglosen. Auch Gott im Neuen Testament stellt sich als Freund der Ausweglosen vor. Und Nehemia tut gut daran, ganz Ohr zu sein. Er hört zu. Und ich habe mich gefragt, wie gehe ich damit um, wenn Unrecht an mich herangetragen wird? Nehemia hätte ja auch ganz anders reagieren können. Der hätte sagen können, pass mal auf, ich muss heute noch in die Schreinerei, das letzte Stadttor wird da gerade gefertigt, ich muss gucken, ob die Maße stimmen und so, jetzt lass mich mit so einem Blödsinn in Ruhe. Nein, Nehemia nimmt sich die Zeit und hört zu. Er, der eigentlich die Aufgabe hatte, die Stadtmauer zu bauen, nimmt sich Zeit, diesem Konflikt sich zu widmen, die Nöte zu hören und ich wünsche mir, dass ich genauso handle. Dass ich die Sache, das Ziel, was ich vor Augen habe, unter Umständen aus den Augen lassen kann, um mich Menschen zuzuwenden, die zu mir kommen und mir ihre Not klagen. Wo ist es für dich dran, für mich dran, für uns dran, ganz Ohr zu sein? Ich habe eingangs die Flüchtlingswelle genannt. Das ist ein Aspekt. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Situationen, wo Unrecht geschieht, dass wir mitbekommen, wo es für uns dran ist, nicht die Ohren oder die Augen zu verschließen. Da ist der ausländische Mitschüler, der schon in der 3. Generation hier lebt, der ständig gemobbt wird. Oder das Mädchen, was nicht in das Topmodel-Bild reinpasst, was ständig gemobbt wird. Mein Arbeitskollege, der ein bisschen langsamer im Denken ist, vielleicht auch schon manche Sache in den Sand gesetzt hat und dafür ausgestoßen ist. Nehme ich mir Zeit? Nehme ich mir offene Augen, um das zu sehen, oder gucke ich weg, höre ich weg? Ich denke, dass es gut ist und dass es genau auf der Linie mit Gottes Willen ist, wenn wir uns diesen Situationen, vor allem diesen Menschen, widmen. Denn Gott ist ein Freund der Benachteiligten, der sozial Schwachen, der Flüchtlinge, der Ausgestoßenen, der Randgruppen. Nehemia ist ganz Ohr. Und wenn wir Nehemia zum Vorbild nehmen, dann geht es auch für uns daran, ganz Ohr zu sein. Ich komme zum zweiten Punkt. Kein Blatt vor den Mund nehmen. Und mir ist aufgefallen, als ich diesen Abschnitt mehrmals durchgelesen habe, dass Nehemia sehr, sehr zornig wird, als er das hört, über das große Unrecht, was hier geschieht. Aber dann passiert etwas Interessantes. Und ich habe es erst beim zweiten oder dritten Lesen entdeckt. Nehemia haut jetzt nicht so richtig auf den Tisch in seinem Zorn, sondern er überlegt hin und her. Das heißt, er nimmt sich erstmal Zeit, um wieder runterzukommen, um zu reflektieren. Und reagiert nicht jähzornig, sondern er nimmt sich Zeit, um runterzukommen, und erst dann spricht er das Unrecht an. Und er geht auch nicht zu seinen Freunden und sagt, hast du schon gehört, was die da wieder machen, sondern er geht direkt zu den Leuten, die das Ganze verursachen, zu den Reichen und Wohlhabenden, zu den Ratsherren, zu den wohlhabendsten Familien des Volkes. Er spricht sie an und sagt, wie könnt ihr so großes Unrecht tun? Und dann beruft er eine Volksversammlung ein und spricht diese Situation vor der Volksversammlung an. Er verklagt die Verursacher des Unrechts. Interessant, die Begründung, ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. Nicht, das gehört sich nicht, oder jetzt benehmt euch doch mal vernünftiger, sondern die erste Begründung, die er gibt, ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. Ich habe gerade schon gesagt, Gott wird im Alten Testament oft uns vorgestellt als ein Freund der Benachteiligten. Gottesfurcht bedeutet, in Ehrfurcht vor Gott sich Benachteiligten zuzuwenden in diesem Fall. Und Nehemia sagt, und darin lebt er als Vorbild, ich habe selbst Geld und Getreide verliehen und ich mache euch jetzt den Vorschlag, lasst uns doch alle auf die Rückzahlung verzichten. Er sagt nicht, verzichtet ihr auf die Rückzahlung und verschweigt, dass er selber mit betroffen ist, indem er Sachen verliehen hat. Wobei er dieses Unrecht nicht begangen hat, aber er stellt sich mit rein und sagt, lasst uns doch alle auf die Rückzahlung verzichten. Und dann macht er Nägel mit Köpfen. Das Ganze wird in einer feierlichen Erklärung im Beisein von Zeugen besprochen. Also Nehemia geht nicht in die nächste Kneipe und beschwert sich beim Stammtischgespräch über die Ungerechtigkeit, die da geschieht, sondern er spricht direkt die Verursacher an. Er handelt nicht im Zorn, sondern nimmt sich eine Bedenkzeit und findet dann allerdings sehr deutliche Worte. Er macht einen konkreten Lösungsvorschlag, an dem er selbst beteiligt ist und sagt, auch ich verzichte auf die Rückzahlung. Und er macht diese Entscheidung fest und lässt diese Entscheidung festmachen vor Zeugen. Die Priester kommen dahin und können nachher bezeugen, ja, dieser Schwur ist tatsächlich geschehen. Es wird ein Schwur geschworen und dann kommt eine für uns etwas eigenartig anmutende Symbolhandlung, die deutlich macht, was passiert denn, wenn dieser Schwur nicht eingehalten wird. Und wir können das hier auf diesem Bild, ich gehe nochmal zu dem Bild zurück, etwas sehen. Nehemia hat so ein Gewand an, da ist ein Gürtel drin und früher in der Kultur hat man in den oberen Teil des Gewandes, also was wir heute so als Hemd oder Unterhemd tragen, im Gürtel drin, hat man Sachen aufbewahrt, die man mitgetragen hat, so wie wir heute Hosentaschen haben. Also in der heutigen Zeit hätte der Nehemia seine Hosentaschen genommen und ausgeleert und hätte gesagt, jeder, der sich an diesen Schwur, an dieser Abmachung nicht hält, der wird so, wie ich jetzt meine Klamotten aus den Hosentaschen rausschmeiße, aus seinem Besitz, aus seinem Haus, aus seinem Eigentum rausgeschmissen. Das soll die Konsequenz sein, wenn jemand sich nicht an diesen Schwur hält. Und das ganze Volk ist einverstanden. Sie sagen Amen, so soll es sein. Also, Nehemia nimmt kein Blatt vor den Mund, er findet deutliche Worte und er stellt sich selbst mit in diese Situation hinein. Wie ist das, wenn wir einen Arbeitskollegen haben oder einen Mitschüler, der gemobbt wird, der nicht so beliebt ist? Ich hatte früher in einer meiner der Firmen, wo ich gearbeitet habe, so einen, der in der Personalabteilung arbeitete. Das war seine erste Stelle und die meisten Leute, für die er verantwortlich war oder vorgab, verantwortlich zu sein, waren älter als er. Der war nicht besonders gut angesehen. Und ich habe irgendwie versucht, doch Kontakt zu ihm zu haben. Und dann sagte mir ein Freund, hör mal, mach das mal nicht. Da wirst du ganz schnell, kommst in die gleiche Schiene und wirst auch gemobbt. Das passiert doch sehr schnell, wenn wir uns um Benachteiligte kümmern, dass wir selber ausgegrenzt werden und selber weggeschoben werden. Eins ist sicher, Gott schiebt uns nicht weg, wenn wir das tun. Denn Gott ist, wie gesagt, ein Freund der Benachteiligten. Wenn wir uns um gemobbte Arbeitskollegen, um gemobbte Klassenkameraden, um Außenseiter, um Flüchtlinge, um Ausländer, um sozial Schwache kümmern, dann sind wir auf der Seite Gottes, selbst wenn mancher, der sich Freund genannt hat, von unserer Seite schwindet. Ein drittes, nicht die Hände in den Schoß legen. Nehemia, so haben wir es gerade in dem Abschnitt in Vers 10 schon gelesen, er verzichtet selbst auf Rückzahlung und er sagt, ich möchte das, was ich verliehen habe, nicht zurückhaben. Nehemia verzichtet auch auf Abgaben, die ihm zuständen. Er hätte als Statthalter das volle Recht gehabt, Abgaben vom Volk einzufordern, um seinen Reichtum noch zu vermehren. Nehemia war offensichtlich schon sehr reich. Das ist dann aus den nächsten Versen oder aus diesem Abschnitt Vers 14 bis 19 nochmal ersichtlich. Aber Nehemia läuft nicht versnobbt durch die Gegend, sondern er macht sich sogar dreckige Hände. Er baut selbst an der Mauer mit, auch das hätte er nicht gemusst. Er hatte ja genügend Leute, die er hätte anweisen können, das zu tun, aber er hat selbst mit seiner eigenen Arbeitskraft sich eingebracht. Also er hat verzichtet auf die Rechte, die er hat. Und jetzt wird sogar noch berichtet, dass er Dinge gegeben hat. Nicht nur verzichtet, sondern auch gegeben. Und zwar musste er 150 Beamte aus seiner eigenen Tasche verpflegen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. So ein mittelständischer Betrieb, den er aus eigener Tasche bezahlt hat. Dieser Betrieb machte keinen Gewinn, sondern hatte nur Ausgaben. Und offensichtlich war Nehemia so wohlhabend genug, um 12 Jahre lang auf sein Gehalt zu verzichten und diese Strapazen auf sich zu nehmen, so wird es hier berichtet. Und dann steht da auch noch genau bei, wie viele Tiere geschlachtet werden mussten, um täglich fürs Mittagessen zu sorgen und so weiter. Kann man genau nachlesen. Er gibt auch den Grund an, warum er das getan hat. Weil ich Gott ernst nahm. Und am Ende dieses Abschnitts betet er, denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugute kommen, was ich für dieses Volk getan habe. Jesus im Neuen Testament macht uns deutlich, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, wenn wir Dinge um seinetwillen verlassen, dass wir es hundertfältig zurückbekommen. Gott lässt sich nicht schenken, hat meine Großmutter immer gesagt. Und ich glaube, sie hat recht. Wenn wir uns für Gott einsetzen, setzt er sich für uns ein. Das heißt nicht, dass wir spekulieren mit Gott, dass wir Geld reinzahlen und nachher 10-fach zurückbekommen oder 100-fach zurückbekommen. Aber an der gesamten Ewigkeit gemessen bekommen wir viel, viel mehr zurück, als wir jemals investieren können. Gott beschenkt uns. Denke doch an mich, mein Gott, und lass mir zugute kommen, was ich für dieses Volk getan habe. Die Vorgänger von Nehemia, so lesen wir, haben es nicht so gemacht. Die haben harte Auflagen auf das Volk gebracht und haben sich selbst bereichert. Mir ist aufgefallen, dass Nehemia nicht global handelt. Es ist gut, wenn wir heute durchs Internet und andere Dinge auf globale Situationen und auch auf die Flüchtlingssituation, die in Ungarn und dann Österreich, jetzt in Bayern sich abspielt, aufmerksam gemacht werden. Aber für Nehemia lagen diese Situationen ja direkt vor den Füßen. Die Leute kommen zu ihm. Und er tut eigentlich nur, in Anführungsstrichen, das, was zu seinem Verantwortungsbereich gehört. Er zieht die zur Verantwortung, für die er verantwortlich ist. Er geht nicht zu irgendwelchen Wildfremden, sondern er nimmt die Verantwortung wahr, die er hat und nimmt vor den Menschen kein Blatt vor dem Mund, für die er verantwortlich ist. Er nutzt seine eigenen Möglichkeiten, um die Not zu lindern und als Vorbild voranzugehen. Er geht jetzt nicht an die Staatskasse und bezahlt daraus, sondern er nimmt seine eigenen Mittel, das, was er hat, um Umstände zu mildern. Es ist gut, glaube ich, wenn wir weltweit uns einsetzen. Aber fangen wir doch vor unserer eigenen Haustür an. In dem kleinen Bereich, in dem wir täglich leben, für den wir täglich zuständig sind, in unserer Familie, in unserer Schule, unserem Arbeitsplatz, unserer Gemeinde, in unserem direkten Umkreis, wo Situationen uns begegnen, wo Unrecht geschieht, und beginnen wir dort, ganz Ohr zu sein, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern tatkräftig mit anzupacken. Ich möchte zum Schluss die Brücke zu Jesus schlagen. Nicht jede alttestamentliche Figur ist ein nachahmenswertes Vorbild für uns. Nehemia ist es in dieser Situation. Und er ist es auch deshalb, weil Jesus ähnlich handelt, etwa 500 Jahre später, wie er gehandelt hat. Er spiegelt etwas von Gottes Wesen wider und bringt Gottes Liebe zu den Menschen. Jesus wandte sich den Notleidenden zu. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Menschen, die zu ihm kamen und ihm ihre Not klagten. Jesus nahm auch kein Blatt vor den Mund, wenn ihm Unrecht begegnete. Und Jesus hat nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern ans Kreuz nageln lassen, um dieses Unrecht, das größte Unrecht, die größte Ungerechtigkeit zu beseitigen, dass wir getrennt von Gott sind. Unser Erbbesitz, unser Land, ist das ewige Leben. Und Jesus hat gesehen, das, was Gott uns zugesprochen hat, was Gott für uns vorbereitet hatte, das ewige Leben, bekommen wir nicht, weil wir durch unsere Schuld von Gott getrennt sind. Jesus ist in die Bresche gesprungen. Er hat selbst Hand angelegt, hat sich an dieses Kreuz nageln lassen, hat auf alle seine Vorrechte verzichtet und hat sein Leben gegeben, damit du und ich das bekommen, was Gott von Anfang an für uns vorbereitet hat, das ewige Leben, das schon hier beginnt. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Und ich möchte abschließen mit einem Lied, das Paulus zitiert in Philipper 2. Ein Lied, das Jesus besingt. Und wenn wir diese Verse lesen, oder zumindest wenn ich sie in der Vergangenheit gelesen habe, habe ich immer gedacht, da geht's in erster Linie um Jesus. Es geht auch um Jesus. Aber Paulus zitiert dieses Lied, um uns zu motivieren, genauso zu handeln. Jesus, unser leuchtendes Vorbild. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater, geehrt. Jesus, er war ganz Ohr. Jesus, er nahm kein Blatt vor den Mund. Jesus, er legte nicht die Hände in den Schoß. Und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen und genauso zu handeln, in seiner Kraft. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.